Marke und Robe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe. Hallihallo an alle, die uns zuhören, und ein tolles Hallo erstmal an meinen Mitpodcaster, den Mann mit der Marke, Alexander Meissner. Hallo Alex, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo Thomas, ja, ich freue mich auch. Den Mann mit der Marke, da muss ich mal drüber nachdenken. Der Mann mit der Robe auf der anderen Seite. Auch heute haben wir einen wunderbaren Gast. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
Ja, das Gesicht der zukünftigen Liberalen. Eine große Freude, dass sie heute dabei ist. Hallo Johanna Engel.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Die Frau mit dem Kittel ergänzt sozusagen das Trio.
Genau. Marke, Robe und Kittel.
Genau.
Genau, Kittel, warum? Erzähl, was ist dein Markenzeichen?
Genau, mein Markenzeichen ist der Kittel als Medizinstudentin. Genau, ich bin jetzt im 7. Semester meines Studiums und ja, das nimmt halt gerade viel Raum in meinem Leben ein.
Was machst du da genau arbeitsmäßig? Also du bist als Schwester da unterwegs. In welchen Bereichen?
Als Schwester?
Entschuldigung.
Wollen wir rausschmeißen?
Nein.
Als angehende Ärztin.
Genau, wir müssen diese hierarchischen Ebenen auf jeden Fall abbauen. Also ich habe kein Problem damit, als Schwester bezeichnet zu werden. Das machen Patienten hin und wieder auch, wenn sie mich auf Station sehen.
Okay.
Also kein Problem.
Nee, ich nehme alles zurück als Ärztin natürlich.
Alles gut. Also momentan bin ich tatsächlich im Stationspraktikum. Ich studiere einen Modellstudiengang. Das heißt, wir haben nicht dieses klassische Studienmodell, was jetzt zum Beispiel in Magdeburg oder in Halle gelehrt wird. Und genau, da bin ich momentan im Stationspraktikum in den Pfeifferschen Kliniken in Magdeburg.
Ah, okay, bei
uns. Und genau, und aktuell auf der Palliativstation, also in der Sterbebegleitung der Patienten. Genau, das mache ich jetzt die nächsten 3 Wochen.
Das ist krass. Also wir haben da öfters mal für das Kinderhospiz, haben wir da schon gesammelt und gespendet. Das sind ja wirklich Schicksale.
Das stimmt. Es hat mich, also ich wollte es unbedingt mal erleben und es ist schon sehr früh, gerade in meiner medizinischen Laufbahn, dass ich mich damit konfrontiere, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Ist das so ein Thema, was dich interessiert, Palliativmedizin, oder ist das jetzt tatsächlich nur ein Ausflug?
Naja, also wir waren seitens der Uni angehalten, eher so kleine Fächer uns rauszusuchen, die sonst häufig im Curriculum einfach nicht vertreten sind. Und ich finde grundsätzlich Geriatrie sehr interessant. Und die Geriatrie und die Palliativmedizin sind eben da in den Pfeifferschen Stiftungen sozusagen zusammen. Ich habe bis jetzt auch irgendwie tolle Erfahrungen gemacht in so einem Qualitätszirkel mit Ärzten. Da war ein Palliativmediziner dabei, der mich sehr beeindruckt hat. Und deswegen wollte ich das Gebiet irgendwie mal ein bisschen genauer kennenlernen. Ja, ich mag alte Menschen einfach unglaublich gern. Und die hat man natürlich in der Geriatrie vornehmlich und auf der Palliativmedizin eben auch. Das ist eine sehr ganzheitliche medizinische Sparte, sage ich mal. Man schaut sich eben den Menschen als Ganzes an und das finde ich sehr wichtig.
Respekt. Also bei Altmenschen bist du bei uns ja genau richtig.
Also so ist bei mir. Oh. Bei mir
nee, alles gut. Kannst du das für mich nochmal übersetzen? Geriatrie?
Geriatrie, genau.
Geriatrie, okay.
Genau, das kommt aus dem Altgriechischen. Also Iatros ist der Arzt und ich weiß es nicht mehr genau, Horgeros, glaube ich, ist der alte Greis oder der Alte sozusagen. Also die Medizin der Menschen über 65 sozusagen, weil die eben besondere Ansprüche nochmal stellen, weil die häufig eben sehr viele Erkrankungen haben, schon viele Medikamente nehmen, viele Grunderkrankungen haben, viele Operationen schon hinter sich haben. Da muss man nochmal ein bisschen anders drauf schauen als auf so einen jungen, gesunden Menschen, sage ich jetzt mal.
Das ist wahrscheinlich auch viel so, ganz viel Psychologie und Einfühlungsvermögen. Das ist wahrscheinlich mehr als die technische Seite der Medizin. Ja, ist das in diesem Stadium des Lebensalters der Patienten, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also man ist eher so ein, ich sag mal, aktiver Begleiter. Es wird auch diagnostisch und therapeutisch nicht mehr so viel gemacht bei den Patienten. Eigentlich geht es halt vorrangig darum, den Ist-Zustand so angenehm wie möglich zu gestalten. Jetzt in der Palliativmedizin zumindest. Und ja, das ist eine, da erlebt man sich als angehende Ärztin auch in einer ganz anderen Rolle. Sonst lernt man in der Uni eben immer so, ja, darauf müsst ihr achten, dann die und die weiterführende Diagnostik, dann das und das und das und das. Und jetzt ist es so, nein, stopp, wir machen das jetzt nicht, weil der Patient es nicht mehr möchte. Ja, also man bekommt seine eigenen Grenzen so vor die Füße gelegt.
Also hört sich total spannend an, muss ich sagen.
Ja, ist es. Also macht sehr viel Spaß.
Das ist ein Nebenfach im Medizinstudium, ja, oder?
Genau, also es ist so, im Medizinstudium macht man ja erstmal die ersten 6 Jahre sozusagen Grundstudium, was jeder, also jeder und jede gleich macht. Und dann entscheidet man sich ja für eine Fachrichtung sozusagen letztlich. Macht dann nochmal eine Facharztausbildung. Weiß ich nicht, zur Frauenärztin, zum Kinderarzt, zum Orthopäden, was auch immer. Im Modellstudiengang ist es bei uns eben, wie gesagt, ein bisschen anders. Wir haben nicht diese klassische Gliederung, sondern haben eben jetzt im Semester das Themengebiet klinisches Denken und Handeln. Und im Rahmen dessen sollten wir uns eben in einem Stationspraktikum einfinden, sozusagen auf einer Station unserer Wahl, um da so ein bisschen, ja, diese klinischen Fertigkeiten zu erlernen. Also wie übergebe ich einen Patienten an den nächsten behandelnden Arzt? Wie schreibe ich eine körperliche Untersuchung auf? Und solche Sachen eben. Mhm. Das sollen wir jetzt hauptsächlich lernen. Und da ist es jetzt sozusagen auch deshalb nicht so wichtig, wer da aus dem Studium auf welcher Station ist. Wie gesagt, manche sind auch in der plastischen Chirurgie, also in der Schönheitschirurgie, manche sind in der Radiologie, also ganz unterschiedlich. Es geht eher so darum, um diese, ja, diese technischen Fähigkeiten als Arzt sozusagen ein bisschen zu üben.
Ist bestimmt auch alles ein bisschen schwerer mit Covid und der ganzen, den ganzen Beschränkungen, kann ich mir vorstellen. Da kannst du bestimmt später auch mal ein Buch drüber schreiben, oder?
Ja, also ich bin so ungefähr. Ich bin momentan einfach nur unglaublich froh, dass ich nicht mehr nur vorm PC sitze und meinen Dozenten zuhöre, sondern endlich wieder Patienten sehe und im Klinikum sein kann. Ich hatte jetzt zwar lange Zeit auf der Covid-Station bei mir im Studienort gearbeitet, da als Unterstützung der Pflege, aber ansonsten eben nichts mit Patienten zu tun gehabt. Wir hatten keine Praktika, gar nichts. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, wieder richtige, anfassbare Medizin machen zu können.
Was hast du da gemacht auf dieser Covid-Station? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
Ja, bei uns ging aus unserem städtischen Klinikum sozusagen ein Aufruf an die Studierenden, dass sie sich melden sollen, weil die Pflege wirklich massiv überlastet war. Ich meine, die Situation ist ohnehin angespannt und dann sind eben auch viele Pflegekräfte ausgefallen, einfach weil sie an Covid erkrankt sind oder ja, ansonsten halt der Krankenstand hoch war. Und genau, da hatte ich mich dann eben zurückgemeldet, auch obwohl ich jetzt keine Pflegeausbildung habe, wie viele andere Medizinstudenten. Genau, da habe ich denen eigentlich hauptsächlich in den Nachtschichten, weil sie da wirklich sehr stark unterbesetzt waren, eben ausgeholfen. Und ja, als ja, Siebtsemester hat man schon so die ein oder andere Fähigkeit und Fertigkeit. Aber ich habe halt die Schwestern einfach versucht, so gut es geht, zu unterstützen. Das ging von das Bett machen, den Katheter leeren, über ja eine Infusion mal geben, Blut abnehmen, halt alles sowas, was eben anfiel, ja. War einfach eine sehr angespannte Situation, aber auf der anderen Seite waren die Schwestern wirklich auch, oder ja, auch die Pfleger, sehr, sehr, sehr dankbar, dass überhaupt jemand geholfen hat, ja. Also das war, ja, war schon drastisch zu sehen auf jeden Fall.
Da hat man ein anderes Bild von Covid, als wenn man es nur aus dem Radio und aus dem Fernsehen kennt, ja.
Auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie Patienten morgens bekommt, die 50 sind und noch mit einem reden und dann erfährt man am nächsten Tag, dass die abends dann auf die Intensivstation verlegt worden sind, weil die auf einmal so drastisch, drastisch Fieber entwickelt haben. Und dann hat man die Bilder der Lunge gesehen und die war einfach voll mit Infiltraten. Das war ja schockierend auf jeden Fall, zu sehen, wie, wie wechselhaft der Krankheitsverlauf wirklich auch ist, ne? Und wie rapid das dann auf einmal gehen kann.
Hoffen wir mal, dass wir das in den Griff kriegen jetzt über den Sommer, also mit den Impfen und mit den Maßnahmen. Wie bist du überhaupt zur Medizin gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich dachte ich so auch, dass ich das schon immer machen wollte. Also ich weiß nicht, kennt ihr Dr. House? Wahrscheinlich
ja, klar.
Schon.
Ja, klar.
Genau. Und meine ganze Familie ist ein Riesenfan und ich auch. Und ich habe das auch schon gesehen, weiß ich nicht, seit ich, keine Ahnung, 9 oder 10 oder so war. Und ich fand das alles als Rundumpaket so cool. Und ich dachte, ja, genau, das will ich auch machen. Das ist natürlich total realitätsfern, wie das da dargestellt
Ach,
wird.
Ehrlich? Aber
so ungefähr. Ja, dann habe ich mein Abi gemacht. Und dann dachte ich aber nach dem Abi, da war ich irgendwie anscheinend in der komischen Phase, nee, ich will doch Wissenschaftler werden. Dann hatte ich angefangen, Biologie zu studieren. In Bayreuth habe ich mich da eingeschrieben und habe da angefangen, 2 Semester Biologie zu studieren und ja, habe da eben sehr viel Chemiepraktika, Laborpraktika, Pflanzen, okay. Histologie und sowas erlebt und dann gemerkt, ja, schön und gut, aber ich glaube, ich muss mit Menschen arbeiten.
Ah, okay.
Und genau, habe dann doch gemerkt, okay, nee, es muss doch Medizin sein und ja, dann habe ich eben wieder gewechselt und bin ins Medizinstudium gestartet.
Ist das so, wie alle immer sagen, dass du das erste Semester eigentlich nur damit zubringst, irgendwas zu lernen und auswendig zu lernen?
Oder also ist nicht nur das erste Semester so.
Das war doch ein bisschen Telefonbuch.
Zum Physikum, ja?
Da gibt es genau. So ein Telefonbuch, oder? Also diesen Telefonbuchwitz?
Genau. Was sagt, wie ist das? Man sagt einem, man fragt in verschiedene Fachrichtungen.
Ein Jurist.
Ein Physiker und ich glaube ein Mediziner.
Und der Lehrer, ein Jurist so. Und ein Mediziner. Und die fragen alle, die sagen allen dreien, du sollst jetzt ein Telefonbuch auswendig lernen. Und der Lehrer sagt, na, hast du eine Meise? Der Jurist sagt, warum? Und der Mediziner sagt, bis wann?
Genau.
Ja, also man muss schon viel lernen. Das ist schon so, auch gerade in diesem klassischen Regelstudiengang ist das Physikum natürlich... so ein Meilenstein. Bei uns ist das im Modellstudiengang anders. Wir haben das sozusagen nicht so, dass man vorher diese ganzen, ich sag mal, nicht medizinischen Fächer hat, wie Chemie, Biochemie, Physik und Anatomie, sondern wir haben von Anfang an die Krankheitslehre so ein bisschen integrativ. Also wir haben dann angefangen im ersten Semester mit dem Modul Herz-Kreislauf und hatten dann entsprechend die Erkrankungen, Therapiemöglichkeiten, Diagnostik und so weiter. Und aber die Biochemie sozusagen immer stückchenweise dazu. Das heißt, dass ich auch meine Vorklinik, wie das dann bei den Medizinern heißt, dieses Physikum, was dann kommt, nicht in 4 Semestern hatte, sondern in 5. Und dann mein Physikumsäquivalent geschrieben habe, sozusagen. Daher war das nicht so ganz so trocken, dieser erste Studienabschnitt, wie das bei den Regelstudiengängen ist. Wo es übrigens auch Studien gibt, dass die dann nämlich ganz massiv an Empathie verlieren, die Medizinstudierenden, die dann erst irgendwie im 5. Semester zu den Patienten kommen. Ist bei uns eben ein bisschen anders geregelt und deswegen war es, glaube ich, nicht ganz so zehrend. Aber na klar, also es ist schon viel auswendig zu lernen. Aber ich glaube, bei Jura ist das zum Beispiel nicht minder viel oder schwierig.
Da hast du recht.
Bin ich froh, dass ich einen praktischen Beruf habe.
Ja. Die Juristen haben bloß bei dem Witz Glück gehabt. Das war wahrscheinlich ein Jurist, der den Witz erfunden hat. Ansonsten nimmt sich das, glaube ich, nicht viel.
Ja.
Und wo soll es denn mal hingehen, Medizin, wenn du das, also in welche Fachrichtung dann?
Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich finde Psychiatrie unglaublich spannend. Da hatte ich bei mir in der Nebenstadt in Bernburg mal eine ganz tolle Formulatur gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist die eine Variante und die andere ist, wie sich das wahrscheinlich auch meine gesamte Heimatstadt wünscht, dass ich Allgemeinmedizin mache und dann als Hausärztin später arbeite.
Ja, das auch spannend sein kann, ja. Das ist
unglaublich. Es ist vor allem so vielfältig, ja. Man hat eben nicht nur diese eine Sparte, die man irgendwie abzudecken hat, sondern im Optimalfall begleitet man Patienten alles. Unglaublich lang und man hat eben Einblick in ihre komplexe Krankheitsgeschichte. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, mal
schauen, wo die Reise hingeht.
Du bist bestimmt eine gute Hausärztin. Also, ich habe so ein bisschen politisch das bei dir verfolgt. Also es gibt da ja bei den Hausärzten, oder nicht bloß bei dir, so generell, im Moment wohl Probleme, welche zu finden, die das machen. Ja? Wenn das so ein spannender Beruf ist, was ich mir ja durchaus vorstelle. Also ich kenne es nur aus Serien, aber okay.
Ist aber kein Hausarzt.
Nee, der heißt zwar so. Nee, aber mal Spaß beiseite. Warum ist das so problematisch, Hausärzte zu finden? Also es ist ja spannend, du arbeitest mit Menschen, du hast eben wirklich über lange Zeit hinweg auch Bezugspersonen und das ist eigentlich nur Positives, was man da erstmal sich überlegt, aber offensichtlich scheint es ja objektiv anders zu sein.
Ja, also ich glaube, es gibt so mehrere grundsätzliche Probleme. Das eine, was wir eben beobachten, ist, dass ja, meine Generation, aber auch die schon ein bisschen älter sind, die ihr Studium abgeschlossen haben, dazu neigen, dass sie eher als Arbeitnehmer angestellt werden wollen. Also es ist ein unglaublicher Trend bei den Studienabgängern und bei den Ärzten, dass sie in eine Arbeitnehmerstellung wollen und auch viel in Teilzeit arbeiten wollen, um eben Beruf und Familie irgendwie besser miteinander zu integrieren. Das ist ein Problem, dem wird jetzt schon so ein bisschen dadurch entgegengewirkt, dass es oft so medizinische Versorgungszentren gibt, bei denen man dann angestellt ist. Die stellen einem die Praxis zur Verfügung und auch kümmern sich darum, dass man die Schwestern eben hat. Und ja, geht natürlich mit einem Entscheidungsverlust irgendwo auch ein bisschen einher, ne? Weil man gibt ja die Entscheidungen, wie man zum Beispiel welche Software man benutzt oder so, das gibt man eben ab. Mhm. Aber es ist eben in der Position, dass man ein Arbeitnehmer ist. Ja, aber das ist die eine Sache, die ist im ländlichen Raum, in so einer Hausarztpraxis, die eigentlich klassischerweise eine selbstständige Praxis ist. Das ist ein Punkt. Dann ist ein zweiter natürlich einfach, dass der ländliche Raum für viele Studienabgänger und Studienabgängerinnen unattraktiv ist. Ja. In Sachsen-Anhalt sind wir da sogar noch mal eigentlich in einer besonderen Position. Wir haben ja eigentlich zwei medizinische Fakultäten, was viel ist für unser Bundesland. Ja. Also eigentlich sollte man meinen, dass wir nicht so einen unglaublichen Ärztemangel haben. Aber ja, wir sehen, dass es anders ist.
Also wir können die Leute nicht halten, oder wie?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Wir haben aber tatsächlich auch die Problematik, dass es gibt auch Überversorgung in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube mal gelesen zu haben, in Halle zum Beispiel gibt es zu viele Gefäßchirurgen. Also es gibt auch teilweise Überversorgung und dann eben in manchen Bereichen Unterversorgung. Das kann man schwierig lenken. Man kann ja jetzt nicht den Studienabgängern sagen, ja, ihr macht jetzt, also wie es früher war, ihr macht jetzt irgendwie, ja, ihr müsst jetzt das machen, ihr müsst Kinderarzt werden, ihr müsst Frauenarzt werden. Es gibt eben beliebtere Fachrichtungen und weniger beliebte Fachrichtungen.
Darf ich da mal einhaken? Weil es geht doch an dich, Thomas. Das war immer schon eine Sache, die ich also gerne mal wissen wollte. Also wenn ich mich so selbstständig mache, ja, nach dem Studium, das muss ja bei dir auch so gewesen sein, Thomas, ja, mit einer Kanzlei oder mit einer Praxis, kriege ich da eigentlich während des Studiums Handwerkszeug damit an die Hand? Also ich sage mal so ganz klassisch Buchhaltung oder einfach mal so Wirtschaft? Also kaufmännische Grundlagen, so irgendwas in der Richtung?
Im Jurastudium null. Ja, also du kriegst ja im Studium selbst, kriegst du ja nicht mal das praktische Wissen. Das erwirbst du ja dann im Referendariat, also in dem Vorbereitungsdienst nach dem Studium. Und da kannst du, also du kannst Schwerpunkte setzen. Du bist ja dann, wirst ja praktisch ausgebildet, durchläufst die Stationen, Staatsanwaltschaft, Gericht, Verwaltung und auch Rechtsanwalt. Und wenn du jetzt schon da weißt, Rechtsanwalt ist es, dann wirst du natürlich dich da so ein bisschen vertieft reinknien. Aber also im Studium gar nicht. Ja, also du kannst natürlich auch mal zu Betriebswirtschaftlern gehen in die Vorlesung, aber zur Ausbildung gehört es gar nicht. Ja, genauso wie, also das ist jetzt, hat sich jetzt ein bisschen geändert, genauso wie Psychologie oder Rhetorik müsste an der Uni viel mehr gelehrt werden. Ja, das ist alles so Learning by Doing dann am Ende. Das muss viel praktischer werden, die Ausbildung. Aber da kämpfen die Anwälte versuchen ja da schon seit vielen Jahren da so ein bisschen mehr Schwerpunkte zu setzen. Aber da das Jurastudium halt eigentlich ein Staatsstudium ist, dich auf die Befähigung zum Richteramt vorbereitet, wird da relativ wenig Wert drauf gelegt. Ich denke mal, in der Medizin ist es jetzt nicht so viel anders. Also du wirst da wahrscheinlich auch ins kalte Wasser geschmissen, oder Johanna?
Ja, leider wohl. Also wir haben da auch wir werden ja eher gar nicht drauf vorbereitet, muss ich sagen. Obgleich mein Studiengang schon relativ praktisch ausgelegt ist im Vergleich zum klassischen, aber auf sowas eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe da das Glück einfach, dass ich auch in der Friedrich-Naumann-Stiftung bin und da haben sich tatsächlich auch Mediziner schon zusammengeschlossen und da gibt es dann so Bootcamps, junge Unternehmer und da gibt es auch extra Bootcamps sozusagen, junge Ärzte in der Praxis, ja, also wie sowas dann abläuft und ja, davon kann man dann profitieren. Aber ansonsten ist das eben auch Learning by Doing. Und unter dem Aspekt kann ich es eben verstehen, dass manche, also ich persönlich würde es nicht wollen, aber dass manche Leute eben lieber dann den Weg des Arbeitnehmers gehen wollen, ja.
Das ist wahrscheinlich auch bequemer, ja, wird gut bezahlt im Moment. Die Angebote sind sehr gut, gerade so in Krankenhäusern und ähnlichem. Und man hat natürlich auf der anderen Seite die Verantwortung nicht, die du vielleicht hast, wenn du eine Praxis hast mit mehreren Angestellten, die davon ja auch leben müssen. Das ist ja dann schon eine andere Situation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade auch jetzt ich habe das von einigen Hausärzten gehört zu Corona-Zeiten, wenn die jetzt wirklich komplett selbstständig waren, die Praxis war ja viel weniger ausgelastet. Eigentlich hätten sie ihre Schwestern nicht gebraucht oder nicht beide oder nicht alle drei, wie viel sie auch immer haben. Und da gab es jetzt natürlich dann wirtschaftlich, war das eine sehr angespannte Situation, weil es waren weniger Patienten, sie haben weniger Geld bekommen dadurch auch. Aber trotzdem haben sie dann versucht, die Schwestern da zu lassen, ja. Hingegen so, wenn man dann als Arbeitnehmer in so einem MVZ angestellt ist, die können das gut kompensieren, ja. Die haben dann ja nicht nur den Hausarzt, in der Regel haben sie dann viele Fachrichtungen, die sie irgendwie anbieten, dieses MVZ. Und die konnten dann die MFAs oder die Schwestern ganz normal im Betrieb lassen. Und die Selbstständigen mussten ein bisschen schauen, wo sie bleiben.
Also müsste man da wahrscheinlich für die Selbstständigen irgendwie ja eine Unterstützung noch aufbauen. Also so eine Art Berufsverbände gibt es ja auch bei euch. Ja, Rechtsanwälte kenne ich, da weiß ich es. Bei Ärzten nehme ich es auch an. Gibt es Ärzteverband und sowas, ja. Unterstützen die da, dass man da zumindest eine Hilfe, weil es geht ja schon damit los, du wirst fertig, willst dich irgendwo niederlassen. Dann brauchst du ja erstmal die Formalien, das ist schon mal das eine. Davon abgesehen, dass du dann irgendwann dein Schild an der Tür hängst und wartest, dass die Patienten kommen, ja. Stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man jetzt nicht eine laufende Praxis übernimmt. Das wird ja oft der Fall sein, denke ich mal.
Genau, also es ist so, dass einen die KV, also die Kassenärztlichen Vereinigungen, die gibt es eben in jedem Bundesland, die unterstützen einen da schon, weil das ist ja auch der, also das ist ja diese Struktur sozusagen im Gesundheitswesen, dass man diese korporatistische Ebene eben hat, die sozusagen jetzt eine gewisse Entscheidungsmacht bekommen, aber so gesagt nicht an der, also keine politischen Institutionen sind, ne? Und die haben zum Beispiel eben auch so einen Sicherstellungsauftrag inne, die müssen die ambulante Versorgung sicherstellen im Land, diese kassenärztlichen Vereinigungen. Und die sind deswegen natürlich schon bestrebt, dass sie die Leute auch gewinnen für sich. Da hört man ja auch vielleicht von dem einen oder anderen Bekannten mal irgendwie, ja, und der muss die Praxis nicht mal selber bezahlen und der kriegt noch so und so viel Geld und das kriegt er noch und die Möbel kriegt er noch und so weiter und so fort. Sowas machen die KVen dann eben schon und die bieten da auch wirklich Services an für Berufseinsteiger, dass man da irgendwie reinkommt. Im Optimalfall läuft es halt einfach so, dass man zum Beispiel im Bereich der Allgemeinmedizin dann in seiner Facharztweiterbildung beim Hausarzt die letzten zwei Jahre oder so ist und dann eben sieht, okay, wie läuft das eigentlich ab und da wirklich dann richtig das mitbekommt und dann kann man sich eben, ja, das, was man gut gefunden hat, mitnehmen für die eigene Laufbahn und das, was nicht, dann eben nicht.
Aber keiner sagt dir so richtig, dass wenn du auf dem Land Hausarzt bist, dass du dann 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Dienst hast. Wenn dann nachts noch einer klingelt und sagt, hier komm, ich habe Bauchschmerzen und meiner Katze geht es auch ganz schlecht, dann ist es ja auch
der bringt für alles zuständig. Mit ein paar Eier, oder?
Also genau, ich finde gerade das eigentlich cool, ja. Also man hat ja irgendwie eine ganz besondere Rolle dann in so einer ländlichen Gemeinschaft irgendwie inne und das ist ein tolles Miteinander und ich glaube, davon profitieren sowohl Arzt als auch Patient, wenn man sehr tiefe Einblicke in die Lebensumstände einfach des Patienten hat, ne, dann kriegt man einen Eindruck davon, okay, wie kann ich therapeutisch irgendwie rangehen, was hat er eigentlich für Ressourcen, aus welchem sozialen Umfeld kommt der, was macht er eigentlich beruflich und so weiter, es geht dann auch sehr in die psychologische Richtung, aber da kann man unglaublich drauf aufbauen. Aber klar, dass man da mal nachts angerufen wird, damit muss man rechnen. Aber wie gesagt, ich kann es mir sehr schön vorstellen. Wobei das jetzt alles noch ein bisschen meine romantische Vorstellung ist. Ja, wenn es so ist, dann werde ich es auch mal sehen. Aber ja, mal schauen, wie ich das dann bewerte, wenn es soweit ist.
Und jetzt, wie kriegen wir die Kurve zur Politik? Wie hast du das?
Pass auf. Ich habe die Kurve. Ich habe nämlich gerade eben eine E-Mail bekommen von Abgeordneten Watch. Aha. Und da war kurioserweise tatsächlich eine Anfrage von einem Wahlinteressierten, der geschrieben hat, er sitzt gerade vor seinem Briefwahlzettel und überlegt, ob er mich wählen soll. Aber er wollte vorher noch mal fragen, wie ich so die Situation der Jugend und der jungen Menschen und der jungen Erwachsenen und der Absolventen in Sachsen-Anhalt sehe. Habe ich erstmal dicke Backen gemacht und gesagt, ey, wie soll ich denn das hier in drei Sätzen beantworten? Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, stopp, wir haben ja gleich Johanna im Podcast, da fragst du sie mal. Okay. Das war jetzt meine Überleitung zur Politik. Also ich hätte mir jetzt gedacht, naja, das Problem ist halt irgendwie nach der Ausbildung halt hier eine berufliche Perspektive zu kriegen. Ja? Aber das sieht ja bei Medizinern besser aus. Ich denke mal, da gibt es Berufe, Ausbildungen, wo du eben tatsächlich lange suchen musst, um hier in deinem Heimatbundesland eine Perspektive zu kriegen.
Was ich eben in Sachsen-Anhalt so schade finde und also was auch für mich so eine gewisse Herzensangelegenheit ist, ist, dass ich mich frage, warum gründen hier so wenig junge Menschen? Ja, also mein Partner, der hat ein Medizintechnikunternehmen oder ist jetzt gerade dabei, das zu gründen. Der wird gefördert aus Bayern. Da gibt es unglaublich viele dann Awards und irgendwelche Preise, die man dann irgendwie, dann gibt es irgendwelche Competitions und dann wird einer ausgewählt und dann kriegen die irgendwie ja eben mal so 250.000 Euro vom Staat, um ihr Unternehmen zu gründen. Okay. Ja, das sind irgendwie tolle Sachen. Und da frage ich mich immer, warum machen wir in unserem Bundesland sowas nicht? Weil wir brauchen es ja sehr, sehr dringend. Ne? Es bringt uns nichts, wenn die ganzen Studienabsolventen dann nach Bayern und Baden-Württemberg gehen. Das ist ein Riesenproblem.
Das macht der Staat da? Das macht das Land Bayern? Oder?
Ja. Okay. Da gibt es, das heißt Medical Valley Award, also die Region um Nürnberg ist das, die sich da zum Medical Valley entwickeln will, die fördern gezielt Medizintechnik Startup sozusagen und die hat dann eben sowas bekommen und sowas wünsche ich mir eben auch für Sachsen-Anhalt. Ich meine, wie gesagt, wir haben hier zwei Universitäten, das heißt, das Denkerpotenzial ist eigentlich da. Dann müssten die einfach hier eine Landschaft vorfinden, wo sie sagen, ja, okay, hier gründe ich jetzt mein Unternehmen, weil ich infrastrukturell sind wir auch gut angebunden, das ist eigentlich auch jetzt nicht das Problem.
Wir haben auch wirklich gute Unternehmen in Sachsen-Anhalt, auch aus der Medizin, aus der Pharmazie etc. Ja, da müssten eigentlich jede Menge Möglichkeiten bestehen hier.
Eben, ja. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen so eine Attraktivitätsoffensive fahren, wie das zum Beispiel das Fichtelgebirge zum Beispiel auch gemacht hat, dass wir so den Leuten, die hierher kommen wollen, so ein Komplettpaket anbieten, dass man sich als potenzieller Mensch, der hierher ziehen will, meldet. Und dann schauen die, okay, wie kann ich einen Job für den Partner finden? Wie kann ich dir einen Kita-Platz anbieten? Und wie kann ich dir eine Immobilie anbieten? Denn das sind ja alles Sachen, die man bei uns bekommt. Ja, ein Kita-Platz und eine Immobilie, ja.
Noch relativ günstig, ja.
Genau, bei uns gibt es die Einfamilienhäuser, die Grünen abschaffen wollen, nämlich noch. Und, also ja, ja, ne? Sehr gut. Ja, und das sind so Sachen, das müssen wir einfach, glaube ich, mehr nach außen transportieren, diese Attraktivitätsaspekte, die wir haben. Um junge Menschen zu gewinnen. Und da gibt es schon tolle Sachen, die andere Bundesländer machen. Da müssten wir einfach nur mal nachziehen und nochmal einen Zahn zulegen.
Und die Wege sind auch gar nicht so weit. Ja. Wenn ich mir jetzt so Regionen anschaue, also im Stendaler Raum ist es sehr präsent. Also wenn ich von Stendaler aus nach Berlin zum Beispiel möchte, das braucht eine halbe Stunde durch die ICE-Anbindung. Ob ich da jetzt nach Stendal ziehen würde, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder ich ziehe in irgendeinen Vorort von Berlin, habe ich die gleiche Attraktivität zu einem viel besseren, also zu viel besseren Konditionen eigentlich. Ja. Und das dürfte in vielen anderen Regionen ähnlich sein, ja, mit dem Bezug nach Leipzig oder nach Berlin halt.
Und wenn du dann noch die Unternehmen von Berlin nach Stendal holst, dann hast du es richtig geschafft.
Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich denke, Stendal, also gerade solche Regionen, die infrastrukturtechnisch sehr gut angebunden sind, halt haben gute Perspektiven. Was eben immer noch fehlt, ist tatsächlich Breitband. Das mag sich so lustig anhören, aber Breitband, also für ein Unternehmen, was irgendwie international aufgestellt ist, wenn die keinen Internetanschluss haben, geht da gar nichts. Ja, das ist einfach so. Infrastruktur sowieso. Wenn wir hier 100 Jahre brauchen, um eine A14 auszubauen, ist das nicht unbedingt ein Standortvorteil. Ja? Ich weiß ja nicht, wie viele Entscheidungen in dieser Zeit gefallen sind für Unternehmensansiedlungen. Das ist einfach eine Frage der Prioritäten. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Breitbandausbau ist nicht nur für die Unternehmen wichtig, auch wenn man sich jetzt als Familie irgendwie sagt, ich ziehe jetzt aufs Dorf oder so. Und jetzt ist ja doch eine andere Arbeitswelt, in die wir irgendwie hineingeraten. Das ist auch für das Private einfach unglaublich wichtig und ein Attraktivitätsaspekt. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wir sind die Generation Netflix, aber ja, ne, schon in gewisser Weise. Ja. Und dem muss man gerecht werden.
Foto Generation Netflix, ja. Du hast ein Buch veröffentlicht?
Ja, genau. Genau.
Das passt ja jetzt eigentlich nicht zur Generation Netflix, aber das ist ja eher so unsere Generation Bücher.
Das ist auch verfilmt, ja. Alex.
Ja, oder? Okay.
Wird mit Lyrik ein bisschen schwierig, glaube ich, das zu verfilmen. Aber man kann es auf jeden Fall intonieren, ja. Das könnte man machen.
Wie kam es dazu? Nee,
genau. Ich glaube, das sind verschiedene Aspekte gewesen. Also ich war auf der Landesschule Forta und das hat ja einfach, oder die Schule hat einfach geschichtlich schon irgendwie einen Bezug zu Nietzsche, Klopstock, Fichte natürlich. Ne? Das ist ein ganz, ganz in Schwingung versetzender Ort irgendwie. Ja, der ist so geschichtsträchtig und ja. Und da war ich im Sprachzweig und hatte dementsprechend irgendwie auch eine gute Förderung, was auch die deutsche Sprache anbelangte. Und ja, habe da so ein bisschen meine zweite Leidenschaft dafür entdeckt und wurde da von meinen Lehrern eben auch sehr gut gefördert. Wir mussten halt ab und zu auch mal Gedichte, also oder Texte konnten wir freiwillig abgeben. Und das hatte ich eben auch mal gemacht. Und dann hat eine Lehrerin das tatsächlich einfach mal auf eigene Faust an ein paar Verlage geschickt. Ja. Und die haben dann nachgefragt, ob sie wären interessiert, ob es dann noch mehr gibt. Und dann hat die Lehrerin irgendeinen Kontakt mit mir hergestellt. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr hingeschickt und dann hat sich da eine Kooperation tatsächlich entwickelt mit dem Karin Fischer Verlag. Die sitzen in Aachen. Und dann habe ich einen Gedichtband veröffentlicht mit, ich glaube, 16 oder so. So kam das.
Okay, unter deinem richtigen Namen oder unter Pseudonym?
Nee, unter meinem richtigen Namen.
Und wie heißt das Buch?
Es heißt, also genau mein richtiger Name und dann mein Stand der Dinge.
Okay.
Genau, ich hatte das irgendwie, ich meine, mit 16 ist man ja in einer unglaublich dynamischen Phase, die irgendwie nach Aufbruch schreit und man ist irgendwie sehr umgetrieben von Emotionen. Dann ist da die Schule, die gewissen Leistungsdruck natürlich ausübt. Dann ist man weg von seinen Eltern und umgeben von eben vielen tollen Menschen, die auch irgendwie so gleichgesinnt sind, weil sie ja auch alle irgendwie ja sehr, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig sind. Dann ist man auch in so einem geschichtsträchtigen Umfeld, wie ich schon sagte. Ja, das hat dann irgendwie alles so eben ja, dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wie ist der Stand in meinem Leben eigentlich gerade? Und deswegen der Titel.
Kaufen wir uns, oder, Alexander?
Na, super. du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 22.
Ja, darf man noch fragen, ja.
23, genau. Ich bin am Sonntag 23 geworden.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Nochmal persönlich. Ich oute mich mal, ich habe früher auch mal Gedichte geschrieben. Ich werde doch mal eins einstellen. Total lustig.
Ja.
Ohne Mist. Och, also ich lese sie heute noch und finde sie heute noch lustig. Aber wirklich cool. Ich hatte auch eine Phase, da konnte ich das nicht lesen. Also da habe ich so, weil man arbeitet ja viele Sachen dann auch mit solchen Gedichten auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir jetzt gerade so ist, oder? Wenn man jetzt mit 16 seine Emotionen raushaut und dann mit 23 drauf guckt, dass es bestimmt schwierig ist, oder?
Auf jeden Fall. Also auch, ich schreibe jetzt auch immer noch in meiner Freizeit. Ich denke mir auf der einen Seite so, okay, ich war irgendwie ein bisschen naiv. man verbessert ja auch so die technische Feinheit irgendwie. Und damit schaut man dann irgendwie ja auch drauf und denkt so, oh Mensch, was habe ich da eigentlich geschrieben? So, ne? Ich meine, die ersten Gedichte, die irgendwie in dem Buch sind, die habe ich mit 12 oder 13 geschrieben. Also ja. Das ist dann schon noch mal ein Stück länger her. Aber ja, also genau was du sagst, ist, also ich gucke mir das jetzt auch nicht so unbedingt gerne an. Aber
glaub mir, es wird mit den Jahren besser. Also.
Okay, ich hoffe drauf.
Aber du warst nicht 16, oder Alex?
Ich war auch ziemlich jung. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe noch ein paar Originale und sowas habe ich noch da. Aber ich habe es nicht veröffentlicht. Es gab zu DDR-Zeiten gab es so eine Poesiereihe, so eine Heftchen mit Dichtern. Ich glaube, ich habe die noch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verlag das war. Das war mal so ein ganz schmaler Band und da war immer von einem Lyriker, waren immer Gedichte drin, ganz verschiedene. Meistens natürlich DDR-mäßig ziemlich weit links, aber in der Jugend bist du ja sowieso sehr, ist man ja sowieso sehr sozial, sehr, sehr angebunden, sehr
revolutionär.
Revolutionär, genau. und idealistisch. Und von daher hat das alles gepasst. Das wäre übrigens auch noch eine Frage an dich. Revolutionär, idealistisch, dann FDP, passt das zusammen?
Ja, das passt ja zu 100% zusammen. Also gut, also nicht revolutionär.
War eine rhetorische Frage.
Sinn, ja, in diesem linken Sinne jetzt nicht. Ne? Also ich will jetzt hier keine feministische Kampfansage machen und die Gesellschaft umstrukturieren. Aber das passt 100%, gerade in meinem Alter, in dem man in so einer Macherphase irgendwie ist, in dem man so diese Lebensenergie hat und sagt, okay, ich will jetzt hier irgendwie aktiv irgendwas gestalten und ändern und mal vorwärts machen, ja. Und das passt total. Wenn ich gesagt habe, dass ich irgendwie aus Sachsen-Anhalt komme, die Reaktion bekommen, dass ich belächelt wurde. Wenn ich dann noch gesagt habe, dass ich bei der FDP bin, wurde ich nochmal belächelt, ja. Das ist einfach ein Zustand, aus dem heraus ich gesagt habe, da muss ich was gegen machen, ja. Das Belächeln über die FDP, das hat sich dann meist gelegt, wenn ich mal irgendwie ein bisschen thematisiert habe, wofür wir eigentlich stehen. Und dann aus dem Kopf dieses, die Partei der Besserverdienenden, ein bisschen rausgewogen ist. Ja. Dieses Vorurteil, das hält sich in meiner Generation, in meinem Alter. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also das ist absurd. Aber gut, das hat sich dann meist gelegt. Das
wird von den Medien natürlich auch immer gut gepflegt. Ja. Also dieses...
Ja, auf jeden Fall. Und das hat einfach irgendwie dazu geführt, dass ich dachte, das ist auch natürlich so eine Erziehungsfrage. Was hat man für eine Lebenseinstellung? Nun war ich auf dem Internat und kannte dieses Konzept der Eigenverantwortung und halt sehr gut und habe halt auch gemerkt, dass mir das einfach gut gefällt, dass ich selbst mein Leben gestalte, wie ich das gerne möchte und welche Partei geht damit besser überein als die FDP, ne? Also ist halt einfach irgendwo naheliegend. Ja.
Das ist echt so eine Macherpartei, ja. Ich muss auch sagen, die Leute, die man so kennengelernt hat, jetzt über die Zeit, das sind alles Leute, die ihr Schicksal irgendwie selbst in die Hand nehmen oder also zumindest dafür kämpfen, dass andere das machen können. Ja, das fand ich immer sehr sympathisch. Gedichte.
Rezitier mal eins, Alex, von deinen.
Von deinen?
Nein, jetzt nicht.
Musst doch, kann nicht. Ich. Kann ich tatsächlich sogar.
Wirklich?
Ja. Also, wenn ich das hinkriege, wenn ich mir so was ausschneide. Sie trug in ihrem Schnabel den Frieden durch die Welt. Sie trug ihn auch zu Schmidt, bei dem sowas gefällt. Doch Schmidt war nicht zu Hause. Da war nur seine Frau. Die sorgte für drei Kinder, die Haare waren schon grau. Und sah die Taube sitzen. Und griff sie schnell am Hals. Und briet sie drauf zum Abend. Mit Pfeffer und mit Salz. Die Taube heißt das Ganze. Friedenstaube war es da. Es war also inspiriert worden von ja, weiß nicht, ob es gut ist. Also bin ich inspiriert worden von einem Freund, der hat gezeichnet und der hatte so eine Taube gezeichnet, also sagen wir bloß nur den Kopf und der Rest war Gerippe mit einem Besteck daneben und einem Teller. Und dann habe ich mir erst so überlegt, was müssen das für Leute sein, die Tauben, Friedenstauben essen. Ja, das war damals so diese Friedenstaubenzeit und so weiter. Und das ist dann rausgekommen.
Mir hat es sehr gut gefallen, nur meine vegetarische Ader, die ich habe, der hat es nicht gefallen. Aber,
okay, super. Ja, sorry.
Genau, nein, alles gut. Aber ansonsten, ich fand es, ja, das war irgendwie sehr erfrischend. Also hat eine sehr, sehr leichte Art gehabt. Das war, ja, war schön.
War auch plus kurz, alles gut. Vegetarisch? Vegetarisch, wie das?
Ja, ich bin, ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern ein Restaurant haben. Also,
Vegetarisches? Nee,
eben nicht. Und wenn man viel damit konfrontiert wird und früh dann auch geholfen hat, ich habe im Restaurant schon irgendwie, ja, seit ich 11 oder 12 bin, irgendwie mitgeholfen, ist halt ja so, ne, wenn die Eltern irgendwie ein Unternehmen haben, wächst man da ja mit rein. Ich glaube, das hat dann eben so angestoßen, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie wird eigentlich Fleisch hergestellt bei uns oder erzeugt in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dann nahm das so seinen Lauf, ja. Der war dann unaufhaltsam. Zum Leidwesen natürlich meiner Eltern, die haben jetzt 2 Töchter, die kein Fleisch essen, ne, also
Das ist spannend beim Grillen.
Schwierig.
Ja, und genau. Gibt es da Grillen bei euch denn?
Ja, klar. Also das machen wir schon. Aber ich muss sagen, meine Schwester und ich sind natürlich schon so, ja, haben schon so einen Einfluss auf unsere Eltern ausgeübt, dass die ihren Fleischkonsum schon auch runtergefahren haben. Okay, aber wir sind da ja, also natürlich, weil wir alle sehr liberale Menschen sind, sehr offen. Jeder soll das machen, was er will. Wir grillen schon auch noch.
Aber jetzt nicht keine Tofu-Würstchen dann, oder?
Nee, also dann eher irgendwie Gemüse so oder irgendwie Käse oder sowas.
Was ich total spannend finde bei vegetarischen Gerichten, also als ich das erste Mal so miterlebt habe durch einen Bekannten, da waren das immer so nachgemachte Fleischgerichte, so vegetarische Boulette oder vegetarisches Würstchen oder ein vegetarisches Schnitzel, wo man sagt, wenn sie doch bloß einen Fleischersatz haben wollen, muss man das ja auch nicht machen. Und dann habe ich tatsächlich bei meiner Schwester mal einen Koch erlebt, der wirklich gut vegetarisch gekocht hat. Und der hat einfach aus den vegetarischen Sachen Gerichte gezaubert. Also das musste kein Fleischersatz sein, sondern es waren einfach andere Sachen. Und das war total lecker. Also richtig gut. Muss man aber lernen, auch offensichtlich. Ja.
Ja, also ich mag das auch nicht, diese Fleischersatzprodukte. Ich meine, ich sage mal so, die Fleischesser machen sich ja auch aus Hackfleisch keine Gurke, um die Gurke zu ersetzen. Ne? Also,
Gurkensalat aus Hackfleisch.
Genau, so, ne? Keine Ahnung. Das macht ja keiner. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich bin jetzt schon seit ich 13 bin Vegetarier. Das heißt, ich bin da auch schon ein bisschen in der Sache drin und ich bin auch immer wieder überrascht, wie vielfältig das trotzdem ist. Und meine Eltern sind es glücklicherweise auch und sind offen dafür.
Muss man ein vegetarisches Kochbuch schreiben?
Ja. Ja. Das könnte aber als Gedicht, das wäre gut, als Gedichtform, so die Rezepte in Gedichtform oder so.
Das geht das?
Ja, bestimmt.
Das ist auch mal eine Herausforderung.
Also. Ja, könnte man mal überlegen. Also wenn ich schreibe, widme ich es dem Podcast und euch.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Hat das Restaurant deiner Eltern jetzt mittlerweile wieder geöffnet? Haben die so Außengastronomie oder müssen die nach wie vor schließen?
Also bei uns im Salzlandkreis ist die Inzidenz noch viel zu hoch. Mhm. Also selbst wenn wir Außengastronomie hätten, dann dürften wir jetzt immer noch nicht aufmachen. Mhm. Ich glaube, wir liegen irgendwie, ich weiß es gar nicht, also 165 oder so. Also genau, Magdeburg ist ja schon sehr, sehr niedrig in der Inzidenz und wir...
Verrückt, ja.
Ja, irre. Als wäre da so eine richtige, so eine klare Grenze. Ich weiß es nicht. Wir hätten grundsätzlich ein bisschen die Kapazität für Außengastronomie, aber jetzt auch nicht in einem großen Umfang, der das irgendwie kompensieren würde, ja. Also meine Eltern leben vor allem wirklich halt von Feiern, von Familienfeiern, Hochzeiten und so weiter. Das ist wirklich das Gewinnbringende, sage ich jetzt mal. Und ja, die Wochenenden sind natürlich immer voll und ausgebucht und meine Eltern haben auch wirklich viel zu tun, ja. Also als ich noch auf dem Internat war, habe ich sie wirklich wenig gesehen, so, weil am Wochenende waren sie arbeiten und in der Woche war ich nicht da. Aber ja, gerade ist es halt wirklich ja, eine sehr angespannte Situation, nicht nur finanziell, sondern vor allem eben auch psychisch, ja. Also das ist nicht leicht, wenn man so das, worüber man sich lange Jahre irgendwie definiert hat und man hat sich ja eine Existenz aufgebaut und da unglaublich viel Herzblut reingesteckt, in einem das so entrissen wird und man so eine Machtlosigkeit spürt.
Wo ist das Restaurant?
In Nienburg, also in meinem Heimatort.
Cool, ja. Können wir mal Werbung machen, verlinken wir den Podcast.
Ihr müsst auf jeden Fall mal wieder vorbeikommen, wenn wir wieder offen haben.
Ja, na, definitiv. Auf jeden Fall. Also wir haben, glaube ich, wir sammeln im Moment die Ziele, ja, wo wir, also nach Leipzig müssen wir zu Robin.
Ja, genau.
Jetzt müssen wir nach Nienburg. Atelier. Also schön. Ja, das ist, also total toll. Man lernt hier auch unglaublich tolle Menschen kennen und interessante Menschen. Das ist immer eine Freude. Was macht deine Schwester, wenn so... Ich habe mich erstmal gerade gefragt, wie kommt man von Eltern, die in der Gastronomie sind, zu einem Medizinstudium?
Ich mag totes Fleisch, nein, Spaß.
in den überwiegenden Fällen, also viele Leute, die ich kenne, da ist irgendeiner in der Familie, der sie so angefixt hat, also wo sie halt irgendwas mal kennengelernt haben oder so, was ihnen gefallen hat. Aber das scheint ja bei dir nicht zu sein, ne? Das
ist ja... Also genau, da werde ich jetzt seine Erfahrungswerte komplett über den Haufen werfen. Meine Schwester ist Ingenieurin bei Porsche. Also nein, bei uns hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das lag aber auch vielleicht auch daran, wenn man als Kinder mitbekommt, wie die Arbeitsumstände der Eltern so sind. Mhm. Und als Kinder waren wir eben viel mit meinen Großeltern, weil die Arbeitsumstände meiner Eltern eben so waren, wie sie eben waren. Ja. Dann wünscht man sich, dass man doch irgendwie ja,
ruhigen, das anders macht. Ruhigen Beruf halt, ja, wie Ärztin zum Beispiel.
Zum Beispiel, so einen ganz entspannten Beruf, genau.
Aber Ingenieur und Medizin, das ist ja schon, also geht das in Deutschland doch noch, ja, dass man halt quasi aus einer Gastronomiefamilie zum Beispiel, was ja ein sehr ehrenwerter Beruf ist, trotzdem in völlig andere Berufe wechselt. Also als Ärztin zum Beispiel oder eben als Ingenieurin.
Ja, also ich glaube, das kennzeichnet auch so ein bisschen, wie liberal mich meine Eltern auch irgendwie ein Stück weit erzogen haben. Ich habe immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen und sehr viel, auch sehr viel Respekt gegenseitig. Und es war immer so, dass meine Eltern mich eigentlich, sie konnten, hatten auch keine Wahl, weil ich auf dem Internat war seit meinem 10. Lebensjahr, aber die haben mich halt einfach machen lassen, ne? Und das hat irgendwie gut funktioniert. Und ich glaube, bei meiner Schwester war es einfach auch so ähnlich. Dadurch konnten wir uns wirklich, ich sag mal, nach unseren Neigungen gut entfalten einfach, ja. Und haben da nie irgendwie einen Druck mitbekommen, okay, mach doch das. Das stand nie zur Debatte.
Das sind ja auch schon interessante Berufe, ja. Ingenieur bei Porsche. Was macht's denn? Motoren entwickeln oder jetzt Elektromotoren neuerdings oder?
Nee, also in der Entwicklung ist sie nicht. Ich weiß nicht genau, wie das tatsächlich heißt, aber sie ist sozusagen dafür zuständig, dass alles läuft, so wie es laufen soll, in der Motorenlinie schon. Also nicht Karosserie oder Lack, sondern schon Motorenlinie. Also sie sagt immer, eigentlich ist das ein entspannter Job, nur wenn irgendwas schief läuft, dann ist sie halt dafür verantwortlich. So, also sie muss sozusagen schauen, dass der Takt gut funktioniert, dass alle Werkstoffe da sind, die gebraucht werden und so weiter. So ungefähr. Mehr Einblick habe ich da nicht.
Müssen wir mit ihr mal einen Podcast machen.
Ja. Nee, Spaß. Das könnt ihr doch auch mit Markus Fabers Freundin machen. Die ist nämlich auch bei Porsche Ingenieurin.
Wir haben jetzt jede Menge Verbindung zu Porsche, merkst du das?
Oh.
Das nächste Auto wird Porsche.
Das ist gut. Nee, das ist ein schönes Auto. Ich weiß nicht.
Aber das sind so Fahrzeuge, also mein erstes Auto, mein zweites Auto, war ein BMW, so ein 318er. Und das sind immer so Autos, wo ich mir immer sage, also da hat man drinnen gesessen und da hat man gemerkt, dass die Leute, die den entwickelt haben, gebaut haben, einfach Spaß dran hatten. Also da sind so Details drinnen, die Konsole ist zum Fahrer gebogen, das ist irgendwie, die Verarbeitung ist schön. Also es haben einfach Leute gebaut, die Spaß daran hatten, Autos zu bauen. Und so stelle ich mir das eigentlich vor. Also so müssten die Menschen eigentlich arbeiten, dass sie Spaß an ihrem Beruf haben, Spaß an dem, was sie tun. Und dann merkst du das auch in den Produkten, glaube ich, so ein bisschen. Oder in der Leistung. Bei Ärzten und Anwälten wird das ja genauso sein, glaube ich. Wenn du Freude dran hast an dem, was du machst, machst du es auch gut.
Polizisten, die ihre Straftäter mögen.
Nee, es gibt aber auch bei der Polizei Sachen, also da kannst du kannst die Arbeit natürlich auch völlig unterschiedlich machen, aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Ja, da hat ja jeder, fliegt ja jeder so seine Vorurteile in jedem Bereich, denke ich mal. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch überall engagierte, gute Leute, die müssen wir bloß finden und nach Sachsen-Anhalt locken. Also mit Unterstützung. Also dieses Ganzheitliche, was du vorhin gesagt hast, finde ich ja also einen unglaublich faszinierenden Aspekt. Also einfach, dass man so ein Gesamtpaket für das Land schnürt, was den Leuten halt auch Perspektiven, nicht nur beruflich, sondern auch familiär und in ihrer normalen Entwicklung zeigen. Ja, das ist ja oftmals auch so eine Sache. Wenn kommen die an und sagen, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, nach Nienburg ziehen, wo nichts ist, ja, dann brauche ich ja irgendwie eine Motivation dafür. Also wo nichts ist, will ich jetzt nicht sagen. Das ist bestimmt ein sehr schöner Ort.
Na klar.
Ja, also ich glaube, das ist gerade, wenn man sich so die Entwicklungen betrachtet, auch in meiner Generation, ich sag mal, wir sind ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht uns meine ganze Generation pauschalisieren, aber es sind ja doch irgendwie Themen im Vordergrund, dass man eine gesunde Work-Life-Balance, wie es auch schon IKEA, sage ich mal, aufgegriffen hat, findet, ja. Und dass man irgendwie so softe Aspekte irgendwie pflegt, ja. Also hingegen ist in der Generation meiner Eltern wirklich sehr, sehr leistungsorientiert, glaube ich, war und sehr finanziell orientiert. Hat sich meine Generation da so ein bisschen von, ich will jetzt nicht sagen abgewendet, aber die Prioritäten haben sich, glaube ich, ein bisschen verschoben. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ein potenzieller Lebensstandort eben sowas auch anbietet. Und das sollten wir in Sachsen halt eben für uns nutzen, weil, wie gesagt, es gibt hier Immobilien, die man noch bezahlen kann, ja. Und das ist ja ein Traum für viele Leute, ja. Oder eben ein Kita-Platz. Das ist, glaube ich, in Leipzig und Berlin eine Odyssee, da einzufinden. Mhm. Und wenn man einen hat, ist er unglaublich teuer, genau. Und das ist natürlich was mit einer großen Lebensqualität dann eben einhergeht, wenn man das bei uns in Sachsen-Anhalt bekommen kann. Und diesem Trend dürfen wir nicht hinterherhängen, den müssen wir ein bisschen gerecht werden, dass eben Leute jetzt nicht nur sagen, okay, gucken, wie viel Geld habe ich am Ende und habe ich einen Job mit unglaublichen Aufstiegschancen, sondern das ist eher so dieses Lebensmodell, wie kann ich Familie und Beruf schön miteinander in Einklang bringen, wie habe ich ein möglichst stressfreies Leben, vielleicht auch schön in der Natur. Und da müssen wir einfach als Region unsere Attraktivität erkennen und das Potenzial erkennen und das eben gezielt nach außen transportieren, weil ich glaube, vielen ist das einfach nicht bewusst. Also weiß ich nicht, als ich in Bayreuth war zum Studium war, da gab es viele, die haben gesagt, die waren noch nie in Sachsen-Anhalt. Und dann weiß man nicht, wie es hier aussieht und dann ist es auch gar keine Option, vielleicht hierher zu ziehen. Hm?
Warum sollte ich auch, wenn ich in Bayreuth bin, nach Sachsen-Anhalt fahren? Ja, das bräuchte ich ja erstmal irgendeinen Grund, also irgendwas, was mich dorthin zieht. Deshalb finde ich das auch so spannend, wenn so eine Projekte wie die Gotscho oder sowas ausgebaut werden und auch attraktiv als Naherholungsgebiete dargestellt werden, weil das fehlt hier tatsächlich an einigen Punkten nochmal oder dass die Vermarktung dieser Bereiche fehlt.
Genau, die Vermarktung fehlt, richtig. Also ich meine, wir brauchen nur mal, also wenn ich mich an meine Region in der Schule erinnere, also in Naumburg, Bad Kösen, das ist nicht nur eine tolle Weinregion. Da kann man nicht nur schön Wein trinken als Schüler, da kann man auch schön Kanu fahren und Fahrrad fahren. Und das ist der Naumburger Dom als Kulturerbe auch was unglaublich Tolles, ja. Und davon haben wir viel in Sachsen-Anhalt. Das ist ja nicht nur auf Naumburg jetzt begrenzt.
Hast du wirklich, du hast den Harz, du hast die Elbe-Region, also Paddeln auf der Elbe, das kann man nur wirklich empfehlen, das ist total schön.
Ja.
Durch Nienburg fließt die Saale, oder?
Genau, bei uns fließen Saale und Bode zusammen.
Ja,
ja, cool. Genau. Ja.
Da kann man auch paddeln, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sind auch schon Kanu gefahren. Das geht ganz gut. Also auf der Saale kann man sehr gut Kanu fahren, wenn sie nicht gerade sehr Hochwasser führt. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall sehr schön. Kann man machen.
Kann man in der Saale baden mittlerweile?
Ich weiß noch, dass wir früher als Kinder und auch meine Eltern auf jeden Fall, es gibt so ein paar stillgelegte Ärme sozusagen, gelegte Saaleärme, da konnte man früher baden. Mittlerweile ist es da häufig ein Problem, dass die weil vielleicht zu viele Fische drin sind oder so und weil eben keine Wasserbewegung ist und da nicht genug Sauerstoffaustausch ist, die eben so, ja, so eutrophieren, ne? Dass die so, dass halt zu viel Bakterienwachstum einfach drin ist in so einem stillen Gewässer. Das ist ein bisschen problematisch. Aber man kann das schon.
Früher kam in diesen Flüssen hier in Ostdeutschland eher so das Schweröl, nee, das Leichtöl, was schwimmt oben, schwer, egal, das Öl aus den Regionen. Das ist aber mittlerweile relativ sauber, glaube ich. Also auch die Elbe, du hast ja jedes Jahr diesen Elbbadetag, wo das geprüft wird. Wird es in der Saale auch geben, glaube ich.
Ja, meine Eltern sagen das auch. Also früher war das, hat es übler gerochen und sah nicht so schön aus. Jetzt ist es auf jeden Fall besser, ja.
Da wäre man auch, glaube ich, freiwillig nicht in irgendeinen von diesen Flüssen gestiegen. Ja, was machst du denn, wenn das am 6.6. plötzlich klappt? Die FDP zieht mit 30% in den Landtag ein und du sitzt plötzlich als Landtagsabgeordnete in der ersten Reihe. Was dann?
Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich auseinandersetze, wenn es soweit ist.
Ja, genau. Okay, sehr cool.
Also ich bin hochmotiviert und der MDR hatte mich in seinem Beitrag auch gefragt, na Frau Enge, wie viel Prozent haben Sie unter der Schuhsohle kleben, was denken Sie denn? Und also ich bin davon überzeugt, dass wir zweistellig werden, ja. Ja, es wird eine spannende Sache, ich weiß es noch nicht. Also wir haben hier das Beispiel Alena Trauschel aus Baden-Württemberg, die studiert ja auch noch, ich weiß gerade gar nicht was, aber sie studiert auf jeden Fall noch und ist ja jetzt im Landtag. Ja, mal schauen.
Die war, glaube ich, hier in Magdeburg. War das die?
Ja, genau, die hat auch geholfen, die hat die unterstützt, genau.
Die haben wir da kennengelernt, sehr engagiert, ganz super.
Ja. Genau. Ja, mal schauen, wie viel Kapazität ich dann wofür habe, aber das wird schon. Also ich bin da einfach purer Optimist, also ich kriege das schon hin.
Und bei der Gelegenheit hast du ja auch unseren Bundesvorsitzenden kennengelernt, ja, Christian Lindner.
Oh ja.
Was hast du da für einen Eindruck gehabt? So jetzt man lernt plötzlich die ganzen Leute kennen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, ja?
Ja, genau. Also ich war unglaublich aufgeregt und ich durfte sogar den Nasenrachenabstrich, also den Corona-Test bei ihm machen, weil ich ja sozusagen da einfach als Medizinist war. Also das war, mir wurde auch schon gesagt, Johanna, heb den auf, verkauf den auf eBay.
Okay.
Habe ich nicht gemacht. Aber ich war aufgeregt, aber er ist ein unglaublich freundlicher Mensch, einfach der kam dann so an und erzählte so, ja, ich war 1997 das erste Mal in der Ratswahl in Magdeburg. Frau Engel, da waren Sie noch nicht mal geboren, ne? Ich so, ja, genau.
Krass, ja.
Also sowas hat er dann und dann fragt er auch, ja, das hat er gefragt, was ich so mache und dann sage ich, dass ich Medizin studiere. Ja, das wäre nichts für ihn so, ne? Aber schön und was ich dann später mal machen wolle und also ganz, ganz bodenständig und auch jetzt nicht irgendwelche hochtrabenden politischen Themen, die er irgendwie ansprechen wollte, sondern der hat sich so ein bisschen dafür interessiert, was ich hier so mache. Und das war einfach ganz entspannt. Also sehr sympathisch auf jeden Fall.
Der war nur aufgeregt wegen des Abstrichs.
Ja, genau.
Wollte sich ein bisschen ablehnen.
Wenn der jetzt positiv wird.
Ja, so ungefähr. Nee, den hat natürlich auch ganz fürsorglich gemacht, den Abstrich.
Wie sonst.
Ja.
Aber das ist ja mit diesen Testen und so ist ja mittlerweile auch schon, also man hat sich jetzt schon fast dran gewöhnt, ja. Als das Ganze losging im letzten Jahr, da habe ich immer noch so verwundert nach Asien geschaut, wie da die ganzen Asiaten mit ihrem Mund-Nasen-Schutz rumlaufen. Und da hat man gesagt, also das kann ich mir hier überhaupt nicht vorstellen. Und ein halbes Jahr später ist das die Realität, ja. Also hätte ich mir tatsächlich nicht vorstellen können, dass es bei uns so kommt, ja.
Ja, mir geht es auch immer so, wenn ich im Fernsehen irgendwas sehe, wenn das irgendwelche Filme sind und da sind größere Menschenansammlungen, dann habe ich mich manchmal schon bei dem Gedanken ertappt, hey, warum haben die jetzt keine Maske auf? So eingebrannt hat sich das Ganze schon. Also da sieht man aber natürlich wieder, wie anpassungsfähig wir sind, auch als Gesellschaft, ja. Und wie gut wir uns an neue Situationen anpassen können auch, ja. Also das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend, wie schnell wir eine neue Realität als Realität annehmen können.
Ja? Das ist normal, ja. Wie hast du eigentlich Kontakt zu anderen Kommilitonen bei dir? Also aus jüngeren Studienjahren?
Also die jetzt schon fertig sind, oder?
Nee, die jetzt anfangen. Also so. Ich stelle mir das immer schwierig vor. Also wir haben relativ viele Studenten bei uns in Aschersleben, an der Fachhochschule.
Ja.
Und da hatten wir jetzt gut ein Jahr, zwei Jahrgänge, die jetzt eingestellt worden sind. Die haben nur sehr sporadisch mal den Campus da kennengelernt oder die Schule selbst. Und ihre Dozenten kennen sie eigentlich nur vom Zoom oder von anderen Plattformen. Jetzt sehr übertrieben, aber das ist ja irgendwie auch ein anderes Studium dann irgendwie. Ich meine, du hast noch die Zeit erlebt, wo man die Leute noch live getroffen hat und
Party machen konnte.
Ja, Party machen konnte, genau. Das fehlt ja natürlich auch, logisch, die Partys. Aber wie gehen die damit jetzt um?
Also ich glaube, wir in der Medizin sind da in einer guten Position, dadurch, dass wir eben diese praktischen Anteile, die wir ja, wie gesagt, auch glücklicherweise schon relativ früh im Studium haben, dass wir die durchziehen dürfen, weil wir das ja am Patienten sozusagen machen und dann genau wie Ärzte, die jetzt auch weiterarbeiten müssen, können wir dann eben auch zu den Patienten gehen. Dann kommt natürlich auch dazu, dass wir, also zum Beispiel mein Jahrgang, viele von uns haben im Krankenhaus gearbeitet, wir sind alle relativ frühzeitig geimpft worden, weil wir eben auf Corona-Stationen gearbeitet haben. Das heißt, dass da auch schon wieder ein bisschen mehr sozusagen möglich ist. Und wenn wir so Ultraschallkurse oder sowas haben, dann können wir das auch machen. Das gilt auch für die jüngeren Semester. Das heißt, glaube ich, dass das Studienerleben relativ problemlos funktioniert. Und ich glaube auch in der Qualität relativ auf dem Niveau gehalten werden kann. Was du aber natürlich ansprachst, was ein Riesen Problem ist, ist einfach der soziale Aspekt. Ja, also wenn ich meine Kommilitonen nicht kennenlernen kann und in der ersten Woche nicht irgendwo betrunken aufwachen kann, dann habe ich das ist was sehr Einschneidendes, was ich verpasst habe in meinem Leben.
Also Partys sind irgendwie anders, ja.
Ja, ne? Und wenn man dann zu Hause besoffen liegt, dann hat das schon mehr was von einem Alkoholiker, als wenn man das mit 20 anderen Leuten zusammen macht. Ich hoffe immer, dass das dann ungefähr so wird wie nach der Pest. Da haben sie ja wirklich wochenlange Orgien gefeiert und das zelebriert und nachgeholt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch so wird, wenn wir mal in eine, bisschen mehr in eine Realität kommen. Ich sehe da, glaube ich, eher die Probleme bei wirklich ganz kleinen Kindern, die so die sozialen Geflogenheiten, die wir kennen, also ein Händeschütteln zur Begrüßung oder auch ein herzliches Umarmen, die das gar nicht mehr mitbekommen, die nur mitbekommen, dass man irgendwie Angst vor anderen Menschen hat, und vor deren Keimlast. Und ich glaube, das wird nachhaltig wirklich psychologisch-psychiatrische Folgen haben bei den Kindern. Viel Angststörungen, Panikstörungen und auch so Anpassungsstörungen im Sozialverhalten. Das ist, glaube ich, noch ein problematischer Aspekt als das. Also ich will die Probleme der Studierenden nicht bagatellisieren, weil ich glaube, die können aufgrund ihrer Lebenserfahrung, die sie ja doch dann schon haben, ein bisschen besser damit umgehen als jetzt die ganz, ganz kleinen Kinder.
Aber du hast schon recht mit den Realitäten. Also ich habe das auch gemerkt, im Osten war es zum Beispiel völlig üblich, also in meiner Kindheit, dass man jedem die Hand geschüttelt hat. Das war eine Form der Höflichkeit, so ein bisschen, also guten Tag sagen und Hände schütteln. Als dann nach der Wiedervereinigung kamen ja sehr viele Leute auch aus den alten Bundesländern hierher und die hatten halt andere Erfahrungen. Da hat man sich in bestimmten Regionen eben halt nicht die Hand geschüttelt. Das hat man zunächst als unhöflich wahrgenommen. Jetzt mittlerweile durch Corona ist das ja auch wieder zur Normalität bei uns geworden. Ja. Und hätte ich nicht gedacht, dass man sich so schnell dran gewöhnt. So ein bisschen, dass eben halt dieses Händeschütteln wegfällt und dass man nur noch dieses guten Tag oder sowas dort vorbringt. Ja, kurios. Ich weiß nicht, ob das andersrum wieder genauso schnell geht. Also
das weiß ich auch nicht. Also die Ärzte sind darüber eigentlich immer ganz froh, weil man auch eigentlich macht man das als Arzt nicht so unbedingt, weil das ist natürlich, das ist natürlich immer eine Bakterien- und Keimlast sozusagen mit sich bringt.
Das hat im Osten die Herdenimmunität erzeugt.
Dieses Ach so.
Ja, klar. Dr. Meisner hat
das heißt, da sind viele wirklich auch ganz froh, wenn jetzt beim Hausarzt nicht mehr jeder kommt und einem die Hand schüttelt und man nicht immer jedes Mal danach desinfizieren muss. Und sonst wurde es eben auch, wie du sagst, als unhöflich gesehen, wenn man als Arzt eben nicht gesagt hat, wir geben hier nicht die Hand. Ja, also aus dem Bereich kann ich das nur so sagen. Aber ich glaube, wir werden uns danach sehen, einfach auch nach einer körperlichen Nähe jetzt in einem gewissen Maße, weil das einfach in unserem Sozialverhalten so verankert ist als Mensch. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, allein wenn man an diese Kaspar-Hauser-Experimente denkt, dass Menschen eben ohne soziale Fürsorge und Interaktion mit anderen Menschen nicht überlebensfähig sind, dann glaube ich, ist das was wir uns nicht so einfach abgewöhnen können und wo wir, glaube ich, wieder zurückfinden.
Zu deinen, hast du noch was, Thomas? Du wolltest gerade?
Ja, ich wollte mal noch so zwei, drei private Informationen aus Johanna rauslocken.
die habe ich veröffentlicht auf meinen Bannern. Jeder kann mich anrufen. Also da braucht er gar nicht nachfragen.
Und passiert das auch? Also rufen auch bestimmt Leute an, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt einen sehr positiven Eindruck. Es schreiben auch manche bloß eine WhatsApp-Nachricht, das auch angenehm ist. Aber es rufen auf jeden Fall auch echt Leute an. Es sind tatsächlich vornehmlich Männer.
Ja.
Und oftmals kommt auch am Anfang so der Satz, ich habe mich erst gefragt, warum machst du denn sowas und so, gibst da deine Handynummer raus. Aber ich dachte, die sieht irgendwie ganz nett aus, ruf ich mal an. So, ne, das kommt am Anfang wirklich häufig dann. Und dann kommt man aber irgendwie, dann versuche ich immer das Gespräch irgendwie wieder auf Politik zu leiten, dann kommt man da auch irgendwie hin. Und dann sind die Leute schon eigentlich auch echt interessiert. Viele fragen tatsächlich so eingangs, warum machst du das als junger Mensch? Und wie, ja, warum? Also warum machst du das und warum setzt du dich da so für ein? Und die sind dann eigentlich immer ja auch relativ begeistert, wenn ich so erzähle, warum ich eigentlich bei der FDP bin und was die FDP für mich auch irgendwie bedeutet. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein sehr, wie ihr das auch in Magdeburg schon erlebt habt, aus den persönlichen Gesprächen sehr, sehr, ich habe auch einen sehr positiven Eindruck davon, wie die Leute auf uns momentan zugehen. Und die sind auf jeden Fall interessiert an unseren Standpunkten und ja, hören sich gerne unsere Standpunkte an.
Das ist auch wirklich spannend, ja. Also wir hatten, wenn man mit den alten Wahlkämpfern so unterwegs ist, also Thomas wird das bestätigen können, die sagen, ey, wir haben hier Zeiten erlebt, da haben sie uns Eier hinterhergeschmissen, so im übertragenen Sinne. Und nee, da war einfach, also der Widerstand zu dieser Politik ganz anders. Und heute, also wir haben es wirklich überlebt, du gehst mit 10 oder 20, 30 Luftballons in der Hand los über die Straße und nach einer halben Stunde sind die weg, weil eben, also nicht nur die Kinder danach greifen, sondern weil Leute vorbeikommen und sagen, oh, für euch mache ich gerne Werbung, gib mal her und die mitnehmen. Wirklich live erlebt, Magdeburg an der Elbe und nur, also wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen. Also kann ich mir auch schwer nachvollziehen, wenn man so von den alten Wahlkämpfern das hört, ja, aber im Moment so der Eindruck, tatsächlich, ja.
Ja, das hatte Lydia auch, ich war gestern der Landesgeschäftsstelle, das hat sie mir auch erzählt, so, dass sie da schon ganz andere Sachen erlebt hat und jetzt momentan
Wahnsinn.
Sie auch sehr zufrieden
ist. Schön, dass mir das erstmal erspart bleibt.
Ja, sehe ich auch so. Das wäre für mich auch ein schwieriger Start als 23-Jährige, die jetzt so anfängt mit Wahlkampf, ne? Und dann wird dir gleich in den Kopf geschmissen. Keine Ahnung, dich will ich eh nicht. Was seid ihr für bekloppte Menschen?
Also, genau, ich bin da vor 30 Jahren hat der und der mal das und das gemacht. Also das geht doch nicht. Ja.
Mhm, genau.
Zurück zu, was wollte ich eigentlich fragen? 2, 3 private Informationen. Ja, was genau machst du so in deiner Freizeit noch, wenn du mal welche hast?
Genau, das war der richtige Nebensatz. Nee, was mache ich in meiner Freizeit? Also ich helfe tatsächlich auch meinen Eltern im Unternehmen gerne und das macht mir auch Spaß. Wenn ich zu Hause bin am Wochenende, mache ich das auch gern. Ansonsten versuche ich mich, weil ich ja auch als angehender Mediziner weiß, dass es wichtig ist, sportlich fit zu halten. Das heißt, ich gehe sehr gerne laufen, was sich ja natürlich auch in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts gut machen lässt. Und ja, ich habe eine große Leidenschaft im Yoga gefunden, das als Ausgleich gerade zu dem sehr kognitiv belastenden Studium, sage ich jetzt mal, und anspruchsvollen Studium. Das mache ich gern und ansonsten bin ich immer sehr froh, wenn ich zu Hause bin. Wir haben einen Hund und ja, da geht mir immer ganz das Herz auf und von dem verbringe ich unglaublich gern Zeit.
Was hast du für einen?
Ein Dobermann.
Ah, sehr cool.
Ja,
das,
ne?
Das ist ein,
finde ich auch.
Die Größe finde ich auch schon.
Ja, auf jeden Fall. Ist schon, aber ist auch manchmal eine Herausforderung.
Na klar, weil die schlau sind, die größer die sind und je schlauer die sind, desto komplizierter sind die Hunde.
Ja. Ja, genau. Und der Hund wiegt im Zweifel so viel wie ich oder sogar ein bisschen mehr. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen problematisch. Das heißt, er hat im Zweifel mehr Kraft.
Nein, kannst du nur gut erziehen, ja, damit er auf
dich hört. Also ich kann nur mit einer Katze dienen und die ist auch im letzten Sommer gestorben.
Oh, verdammt.
Ja.
Also mit dem Hund hast du den Vorteil, bei Ausgangssperre kannst du nach 22 Uhr raus. Also ich könnte
geht bestimmt Bohren mit der Katze auch.
Ja.
Katze anleihen geht auch. Würde ich probieren.
Aber das Interessante ist, als die Katze tot war, kamen plötzlich die Vögel zurück auf das Grundstück. Das ist total spannend zu beobachten. Auf einmal haben wir hier wieder Meisen und.
Ja, das ist aber oft so. Ist ja klar, ich ziehe ja nicht zu dem, der mich auffrisst.
Ja, woher die das wissen, ne? Das ist schon erstaunlich. Das wahrscheinlich auch irgendwie Informationen.
Ich hatte eine Kollegin. Die hat bei uns vor dem LKA-Gebäude in der Lübecker Straße, kann man da übrigens auch beobachten oder sehen, hat die direkt neben dem Eingang ein Vogelhäuschen angebracht. Die Kollegin habe ich immer noch, also jetzt nicht hatte, sondern also die hat damals dort ein Vogelhäuschen aufgestellt. Das ist so eine kleine Hecke und die hat dann so über der Hecke auf so einem Ständer ein Vogelhäuschen, so einen Futterplatz. Und dann hat sie da Futter hingepackt. Und ich habe gesagt, Mensch, du, da kommt doch nie im Leben ein Vogel hin, weil das ist hier neben der Tür. Warum sollte ich als Vogel hier, da wo immer so Bewegung ist, wo Menschen sind, dahin fliegen? Das ist ja eigentlich, sagt sie, nee, glaub mal, es gibt die Vogelstaffette und die kommen dahin. Das hat eine Weile gedauert, ohne Mist. Und wenn du da jetzt hingehst, sitzen da die Vögel drin. Also die warten, gucken natürlich immer, wenn wer kommt oder sowas, aber du hast da ein reges Treiben. Also dahinter sitzen die, das Wachpersonal von uns. Die haben da jetzt eine schöne Unterhaltung, wenn sie da Dienst machen. Also die Vögel müssen irgendeine Kommunikation haben, mit der sie auch mitteilen, wo es Futter gibt und wo vielleicht die Katze gerade außer Haus ist und sowas. Also ich denke, so blöd sind die gar nicht, die Vögel.
Da schließt sich der Kreis zu deiner Taube aus deinem Gedicht.
Verdammt. Ja. Ich wollte dich noch fragen, Freizeit, Hobby. Also als ich dich gehört habe in Wittenberg bei der Listennominierung oder Listenwahl, hast du ja vorgetragen und ich war total beeindruckt und habe mir eingebildet, dass du einen bestimmten Takt in der Stimme hattest. Also das kenne ich von diesem Poetry Slam her, also so von diesem rhythmischen Sprechen so ein bisschen. Ist das so oder habe ich mich da getäuscht?
Nee, genau. Also da bin ich auch immer noch ein großer Fan von. Das macht mir unglaublich Spaß. Wir haben das tatsächlich in der Schule häufig gemacht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich war im Sprachzweig und da haben wir solche diversen Veranstaltungsformate immer mal gehabt und haben das dann vor der gesamten Schülerschaft eben veranstaltet. Das war sehr cool. Da habe ich gern dran teilgenommen. Und in Berlin wird zum Beispiel sowas auch von den Studentenwerken häufiger angeboten, dass es da solche Veranstaltungen gibt. Und ja, sowas mache ich auch wirklich sehr, sehr gern und habe da viel Freude dran. Ich höre mir sowas auch gern an.
Wie muss ich mir das vorstellen? Fährt man da hin und sagt, also jetzt gehe ich da vor und lese ein Gedicht vor oder Gedicht heißt es da auch oder Text? Mhm,
ja, oder ein Slam. Also das ist, also ja.
Oder muss ich mich da beim anmelden oder ist das ein Battle oder wie funktioniert das?
Also, genau, also da gibt es verschiedene Formate. Also tatsächlich hat mich eine Freundin draufgebracht, die auch in Berlin studiert, die trägt aber immer, also die singt immer oder trägt sowas vor. Mhm. Und da gibt es vom Studentenwerk, das heißt Mixit, und da gibt es so, ist wie eine Art Talentwettbewerb eigentlich. Und da kann man sich dann anmelden und sagen, okay, ich gehöre jetzt der und der Sparte an. Ja, und dann gibt es eben einen Abend, da sind dann alle Musiker dabei, einen Abend dann alle, die, weiß ich nicht, Stand-up-Comedy machen zum Beispiel, okay, und dann einen Abend so Slam und Gedicht oder Textvortrag. Und ja, da kann man dann einfach sich anmelden, dran teilnehmen, genau. Dann gibt es eben manchmal so Formate, dass das wirklich einfach nur eine Abendveranstaltung ist und manchmal gibt es aber eben auch so, das als Wettkampf sozusagen ausgestaltet und da wird dann irgendwann auch ein Gewinner irgendwie bekannt gegeben. Mhm. Ich habe es aber tatsächlich häufig eher dann so in Berlin wird es auch in kleineren Bars und Cafés gemacht. Die bieten dann so Literaturabende an und sowas. An sowas habe ich dann tatsächlich eher teilgenommen. Jetzt während Corona konnte man das tatsächlich auch online machen und das war auch irgendwie echt ganz cool.
Mhm. Und sowas gibt es in Halle nicht und in Magdeburg?
Bestimmt.
Klar.
Gibt es bestimmt.
Wenn nicht, dann gründen wir das jetzt.
Ja.
Also ich weiß, dass es auch unter Juristen sowas gibt, so ein Jura-Slam. Und die machen dann, cool, sprechen dann halt tatsächlich so Plädoyers in diesem Rhythmus. Und das ist richtig.
Mega. Cool. Das kann ich mir richtig cool vorstellen.
Ja. Echt jetzt?
Ja.
Ja, okay.
Das wäre cool. Gut, das könnte man als Arzt auch mit so irgendwelchen Untersuchungsbefunden oder so vielleicht.
Ja.
Vielleicht geht da was, ja. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Da fehlt mir jetzt wirklich, das müssen wir mal testen, Thomas. Also irgendwann muss man ein Plädoyer mitbringen hier. Ja. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also.
Es gibt ja auch Richter, die ihre Urteile in Reimen abfassen.
Wie cool ist das?
Das ist total cool.
Naja, aber nicht für den Angeklagten bist.
Nee, ja, da fragt man sich, ob man ernst genommen wird gerade.
Ja, ja. Ich glaube, das machen die auch mehr so in Zivilprozessen, wo es dann nicht so wirklich ernsthaft um irgendwas geht. Aber das ist wirklich witzig. Und teilweise werden die auch in Fachzeitschriften, in juristischen Fachzeitschriften dann mal veröffentlicht, so eine Reimurteile. Einfach mal des Spaßes wegen.
Die Juristen kompensieren da so ihren schwierigen Beruf mit, oder? Also ich kenne zum Beispiel auch eine Abhandlung, nee, jetzt ohne Mist, ich kenne ein Buch, da haben sie Grimms Märchen juristisch auseinandergenommen. Also hier der Rotkäppchen und der böse Wolf und solche Sachen. Und da wird das alles in Straftaten aufgelöst, ja. Also das willst du nicht wissen, das ist alles hochkriminell da. Private Fragen hattest du noch, Thomas?
Ich hatte, habe ich doch gestellt. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte.
Gut. Ansonsten, wie gesagt, du kannst gerne anrufen.
Ja, stimmt. Telefonnummer steht da im Internet.
Ja.
Mach ich. Weil ich das natürlich auch schwierig vorstelle, wenn du so wildfremd jemanden anrufst, wildfremd, und dann ins Gespräch zu kommen, und das funktioniert. Ja. Na, mein Gott, du bist natürlich auch ein leichter Gesprächspartner, muss man sagen. Also. Oh. Also im positiven Sinne, ja, es gibt da, also wenn ich Vernehmungen mache zum Beispiel, gibt es da Leute, denen muss man, ja gut, das ist eine andere Situation, aber das ist schon
die wollen ja, also das ist ja kein guter Vergleich.
Na gut, das sind ja nicht
sind aber, sind aber schweigsam, sind aber schweigsam. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll nichts sagen.
Glauben Sie doch mal immer nicht Ihrem Anwalt.
Glauben Sie allem, aber nicht Ihrem Anwalt.
geht ja nicht um Beschuldigte, es gibt ja auch Zeugen, mit denen man spricht. Ja. Aber es ist manchmal schwierig. Es gibt wirklich Leute, die sind einfach eher so norddeutsch, so hätte ich mal so gesagt. Und da musst du schon ins Gespräch kommen. Also
niemand darf wegen seiner Herkunft nachteiligt
werden. Nein, ich will die Norddeutschen auch, also ich mag die Norddeutschen sehr, wirklich. Aber das ist ja doch eher, die sind ja eher wortkarg. Also im Vergleich zu den Süddeutschen, wenn ich mir so in Bayern angucke, wenn ich da irgendwo in ein Geschäft komme, bin ich sofort im Gespräch. Das kann dir in Rostock nicht passieren, glaube ich.
Es rufen ja vor allem die an, also die so diesem süddeutschen Charakter entsprechen. Ne? Also wenn ich keinen Bock habe, mit Leuten zu reden, dann rufe ich jetzt auch nicht so eine wildfremde Person an. Ne? Ja. Also die bis jetzt, das war schon immer, die waren sehr gesprächig. Also ich weiß nicht, das längste Gespräch, was ich geführt habe, ging 1 Stunde 12 Minuten. Das geht schon. Ich hatte da eher das Erlebnis jetzt, wenn man auf der Straße war und wirklich so ein bisschen ja, geflyert hat oder auch so. Ich habe mir mal mein Plakat einfach vorne und hinten umgehangen und bin durch die Fußgängerzone gelaufen.
Okay,
und dann habe ich die Leute angequatscht. Da ist es schon manchmal ein bisschen anders, wenn dann, wie du vorhin erzählt hast, Leute, du warst von vor 30 Jahren vorgraben und ich dann sage, ja, sie können mich jetzt aber nicht für die Fehler verantwortlich machen, die geschehen sind, in denen ich noch nicht mal gelebt habe, ja, also tut mir leid, ja. Aber da ist es manchmal schwieriger, auch wenn dann Leute wirklich so sagen, ja, also ich kann Ihnen schon gleich von Anfang an sagen, ich wähle schon immer links, aber erzählen Sie mir mal was.
Genau.
Super Start ins Gespräch.
Herzlich willkommen.
Danke, danke, danke. Also sowas ist dann
Minuten.
Schwierig. Genau.
Warum soll ich Sie denn eigentlich wählen?
Ja, oder auch dann so, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ältere Menschen dann so reden und sagen, dass sie sich ja in Ostdeutschland sehr abgehängt fühlen und das so stark thematisieren wollen. Das ist natürlich nicht so richtig authentisch, wenn ich dann da meinen Senf zu abgebe. Ne? Klar, ich kann dann für meine Generation sprechen, wie das Thema für uns oder für mich besteht und wie das aussieht. Aber ich kann ja auch nur, ich habe ja auch nur die Erfahrungsberichte meiner Eltern und meiner Großeltern. Und das ist dann tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, ja, wenn die dann irgendwelche alten Schinken auspacken und dann von mir irgendwie wissen wollen, wie ich dazu stehe. Ja, das ist schwierig. Aber ansonsten, ich rede gern und das klappt eigentlich immer ganz gut.
Du hast immer Leute, die kommen dann auch zur Polizei und eigentlich wollen die dir bloß ihr Problem erzählen. Die wollen auch gar nicht, dass du das Problem löst. Die wollen einfach nur das Problem erzählen und die wollen, dass jemand zuhört und sagt, oh, das ist ja ein Problem. Das gibt es natürlich auch. Aber ist okay. Die müssen, das ist wahrscheinlich dann was für deine andere Berufswahl, falls es nicht zum Hausarzt kommt, sondern in die psychiatrischen Bereiche. Das ist ja auch Kommunikation. Die Menschen wollen ja sprechen, ja, und wollen ihre Probleme darstellen.
Ich glaube, das eint unsere Berufe. Also ich kann mir auch vorstellen, dass beim Anwalt einfach manchmal nur jemand ein bisschen rumheulen will.
Oh ja.
Und das ist in der Medizin nichts anderes. Also wobei man auch als Hausarzt, also ich glaube, als Hausarzt muss man noch mehr ein offenes Ohr für so diese alltäglichen Probleme haben. Also ich meine, da kommen ja auch dann die Leute, ich habe verschlafen und ich kann jetzt nicht zu meiner Prüfung, können Sie mich krank schreiben? Über die Frau, die irgendwie, bei der Mann Alkoholiker ist oder die jetzt eine Fehlgeburt hat oder was. Also da hat man ja dann irgendwie auch alles und unglaublich viel. Also ja, ich glaube, das eint unsere oder die drei Berufe, in denen wir sind oder in die wir kommen, dass wir solche Leute haben.
Oder wie Thomas vorhin sagte, dass die Katze krank ist, ja.
Ja.
Das Schöne an unseren Berufen ist, dass wir mit Menschen zu tun haben. Das ist, gefällt mir immer an meinem Beruf so gut. Kein Mensch ist wie der andere, kein Fall ist wie der andere, kein Problem ist wie das andere. Du hast immer was Neues. Mhm. Und so ist es ja bei euch beiden auch. So, spannend, so total abwechslungsreich und spannend. Das macht einfach Spaß.
Mhm. Wobei, wenn ich meine Berufskrise habe bei mir, dann beleide ich immer die Leute, die irgendwie so bildende Berufe haben, also die was bauen oder was malen oder also irgendwas schaffen mit ihrem Beruf, also was du dann gegenständlich siehst, ein Haus bauen oder ein Bild malen oder sowas, weil wenn die fertig sind, dann steht da ein Haus, was die gebaut haben, was im besten Falle sehr schön ist und dann können sie sagen, das Haus habe ich gebaut. Wenn ich fertig bin in meinem Beruf, dann kann ich sagen, den Herrn habe ich eingesperrt. Das ist natürlich, klar, hast du natürlich auch für die Sicherheit gesorgt, aber das ist irgendwie was anderes, ja. Bei dir, Johanna, könnte ich mir noch vorstellen, kann man sagen, den habe ich geheilt oder sowas. Das ist dann, Ja, auch noch was Positives, ja, das ist so.
Ja, also ich weiß total, was du meinst. Ich finde auch so Berufe sehr attraktiv, die einfach so handwerklich sind oder so, denen man wirklich was schafft. Ich glaube, das ist so für die Psychohygiene was ganz Tolles, ne? Wenn man irgendwie abends nach Hause geht und sagt, ja, den Stuhl habe ich gemacht. Also ich weiß genau, was du meinst.
Genau.
Und deswegen, glaube ich, sind viele auch so fasziniert von dem Beruf des Chirurgen. Also viele wollen ja auch chirurgisch tätig werden, weil sie dann wissen, ja, okay, den habe ich jetzt hier zusammengeflickt und der lebt jetzt, weil ich es gewuppt habe. Ja,
genau.
So, ne?
Ich habe mal repariert.
Genau. Ich glaube, das ist so ein ganz urmenschliches Bedürfnis, dass man irgendwie für seine Tätigkeit einfach eine positive Rückmeldung bekommt. Und bekommt man eben natürlich am besten, wenn am Ende so was Gegenständliches bei rauskommt. Ne? Klar.
Oder was zum Anfassen. Genau. Schönes Schlusswort.
Ja, stimmt.
Also erstmal schön, dass es geklappt hat. War ja doch relativ kurzfristig. Und ich wünsche ganz viel, viel Glück auch jetzt für die anstehende Landtagswahl.
Johanna, also pack das.
Na klar, wir tun natürlich hier in Magdeburg auch alles dafür, dass die FDP super abschneidet. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Auf jeden Fall, klar.
Mhm. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir ein super Ergebnis haben. Ich habe auch, Lydia hatte gestern gesagt, am Anfang war das so ihre Einstellung, so, na, mal schauen, wie gut es wird. Und jetzt ist so sicher, dass wir auf jeden Fall reinkommen. Jetzt will sie das Optimum wirklich rausholen und so viel drauflegen, wie geht. Und ich glaube, mit der Einstellung können wir, es ist nicht arrogant, wenn wir mit so einer Einstellung rangehen, weil wir haben den Rückenwind und ja.
Genau. So, ihr beiden, ich war wieder mal begeistert, wie kurzweilig das war. Ich habe wieder viel gelernt. Das beeindruckt mich hier bei diesem Podcast jedes Mal aufs Neue, was man so erfährt, was man Neues lernt. Und dank Johanna war es auch wirklich absolut angenehm. Johanna, danke, dass du Zeit für uns hattest. Hat riesig Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch unglaublich cool. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall das gereimte Kochbuch im Kopf behalten. Und ich werde auf jeden Fall auf YouTube heute schauen, ob ich einen Poetry Slam von einem Juristen finde, der sein Plädoyer vorträgt.
Okay. Genau, dann schick uns das. Wir packen das da in die Shownotes rein. Den Link zu deinem Buch danach. Nicht vergessen.
Okay.
Das sind schon drei Sachen.
Ja.
Alles klar. Und den nächsten Super. Podcast machen wir dann nach der Wahl mit der jüngsten Landtagsabgeordneten im Landtag.
Mal schauen.
Schönen Abend.
Super. Ja, wünsche ich euch auch.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.